Gut, dann darf ich euch recht herzlich zur Session mit Armin Heining begrüßen. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Hallo zusammen, ich bin der Armin Heining. Ich lebe, mein Wohnort ist im Moment in Berlin oder ich bin seit 2008 in Berlin, gebürtiger Bayer und ich bin internationaler Seminarleiter. Das heißt, ich lehre Tantra in Europa, deutschsprachigen Raum, aber auch Kopenhagen und Stockholm und bla bla bla, überall herum und in den USA. Und was mich dazu gebracht hat, so international zu werden, ist mein Spezialgebiet, das da ist Tantra für gleichgeschlechtlich liebende Männer. Ich bin also da der das Ganze 1992 ins Leben gerufen hat. Und ich habe gerade erst frisch aus der Presse veröffentlicht, aus der Druckerpresse, mein Buch Stille Ekstase Glück, wie ich als Mönch meditieren lernte und spirituelles Tantra entdeckte. Und ich möchte euch heute sozusagen einladen, mit mir in die Wurzeln hineinzuspüren, da wo das Ganze schon angelegt war, dass ich heute in Tantra bin, wo ich damals noch nichts davon gewusst habe.
Ich freue mich voll, dass du beim Tantra-Kongress dabei bist, Armin. Ich habe die letzten 2 Jahre, wo du, glaube ich, noch in München gelebt hast oder so, schon probiert, dass ich die einfange. Aber es hat nicht funktioniert. Und es war damals, ich weiß nicht, erinnert mich an ein Gespräch, wo ich dich eben gefragt habe, auch, wie ist gleichgeschlechtliche Liebe in den tantrischen Wurzeln verankert? Und er hat, also ich glaube mich zu erinnern, dass du damals gesagt hast, es ist nicht verankert, aber die Margot Anand hat dieses Feld geöffnet.
Ja, die hat ganz bestimmt, also Margot Anand, Skydancing Tantra, hat mir das Feld geöffnet, beziehungsweise, ja, genau. Beziehungsweise war mir eigentlich schon damals klar, wie ich ins Tantra gegangen bin. Es kann nichts zu tun haben mit dem Mann und der Frau, sondern es hat was mit meinem inneren Mann und mit meiner inneren Frau zu tun. Und die in Balance und Harmonie zu bringen, in Einheit, wo mir der Partner oder die Partnerin als Spiegel helfen kann, aber im Grunde muss ich alleine diese kosmische Hochzeit in mir manifestieren. Und das hat mir die Freiheit gegeben, auch als Homosexueller ins Tantra voll einzusteigen.
Ja, sind wir der Margot recht dankbar, dass sie da in die Richtung gearbeitet hat, weil ich glaube, kein anderer Tantra-Lehrer hat in der Richtung was gemacht.
Beziehungsweise das einfach dann auch so geöffnet und zugelassen, ja.
Ja.
Und ich habe dann auch natürlich bei Margot, das war schon 1992 bis 1994, die Ausbildung zum Skydancing Tantra Lehrer gemacht. Und auch im Jahre 2020 mache ich für das Deutsche Tantra Institut jetzt Modul 4 Magie des Tantra, Modul 5 Ekstase im Alltag, Modul 6 Mahamudra, das große Erwachen. Also ich bin eigentlich voll auch integriert in Skydancing Tantra Feld. Mhm,
voll super.
Ja, ich finde das toll.
Ja, schon. Also, ja. Weil ich kenne schon andere Lehrer auch, die das sehr restriktiv sind. Also die das nicht zulassen.
Ja.
Also es ist kein einfaches Feld, um darüber zu sprechen oder ja. Also, darüber zu sprechen schon, aber ja.
zuzulassen.
Ja, genau. Ich schalte das Spotlight auf dich und bin gespannt. Ja, genau. The stage is yours.
Also ihr Lieben, ich möchte euch gerne heute aus diesem Buch Stille Ekstase Glück, wie ich als Mönch meditieren lernte und spirituelles Tantra entdeckte, vorlesen, euch das Buch vorstellen. Und vielleicht fange ich mal mit dem Vorwort an, einfach um euch da ein bisschen einzuführen. Also die Einleitung. Wow, welch eine Dichte, was für einen Erfahrungsschatz du angehäuft hast. so begeistert, habe ich den amerikanischen Yogi während meiner Workshops noch nie erlebt. Bisher kannte ich nur den würdevollen Mann mit dem zerfurchten Gesicht und den wilden Locken, der sich in stiller Zurückhaltung übte. Und nun dieser Überschwang. Wie gibst du deine Erkenntnisse weiter? Was gibst du den Menschen an die Hand? Ist das nicht offensichtlich? Schließlich ist er selbst einer meiner Workshop-Teilnehmer. Nun ja, ich gebe meine Kurse und wünsche mir natürlich, dass die Teilnehmer auf diesem Weg etwas mitnehmen, selbst ihren Weg erkennen. Ich zögere. Und das sind ja meine vielen Lehr- und Ratgeberfilme, die ich im Laufe der Zeit veröffentlichen durfte, nebst zahlreichen Interviews mit Hintergrundinformationen. Die Antwort stellt nicht zufrieden. Kann man darin blättern, vorwärts und rückwärts, sich etwas anstreichen und Eselsohren hineinfalten, sich an raschelnden Buchseiten erfreuen, es immer wieder zur Hand nehmen und weiter verschenken? Die Antwort stellt nicht zufrieden. Kann man darin blättern, vorwärts und rückwärts, sich etwas anstreichen und Eselsohren hineinfalten, sich an raschelnden Buchseiten erfreuen, es immer wieder zur Hand nehmen und weiter verschenken? Nein, wohl nicht, antworte ich zögernd. Die Eindringlichkeit, mit der Santosch zu mir spricht, die Weite der Wüstenlandschaft, die zu vollkommen neuen Denkmöglichkeiten einlädt, auf einmal öffnen sich im Inneren ganz neue Welten. Immerhin führe ich schon seit vielen Jahren ein Tagebuch, in dem ich meine Gefühlswelten schreibe, Ideen und Eindrücke festhalte und schöpferisch gestalte. Natürlich schreibe ich auch meine Träume auf. Die enthalten oftmals ganz wertvolle Botschaften. Aber ist es ja nicht nur das, was du notiert hast, Träume, die dich umtrieben, seien sie noch so bedeutungsvoll, gibt Santosch zu bedenken. Da war mehr. Du hast dir nichts erspart. Er hat natürlich recht. Wenn ich gerade an jene Jahre zurückdenke, als ich mich so furchtbar schwer getan habe mit meinem Leben zwischen meinem 25. und 27. Lebensjahr, das habe ich alles dokumentiert in meinem Tagebuch, in der verzweifelten Hoffnung, mich irgendwie von dem enormen seelischen Druck zu befreien. Was ich aufschreibe, belastet meine Seele und Gedanken nicht mehr. Das Papier trägt dann die Last meiner Sorgen. So ambitioniert die Idee dahinter. Und es ist dir dann auch gelungen, zurück in deine Kraft zu gelangen. Du konntest beliebig oft nachlesen, wie weit du zu einem früheren Zeitpunkt schon gewesen warst. Oder was du auch schon einmal gewusst hast. Weißt du, er macht eine kleine Pause und schaut in den Sternenhimmel. Es ist ein bisschen so, wie wenn du die Glücksmomente zurück in die Gegenwart, wenn du dich mit ihnen beschäftigst, holst. Und irgendwann ist es selbstverständlich, die Welt anders wahrzunehmen. Zum Beispiel nicht mehr eine Zurückweisung zu erfahren, sondern im selben Moment eine Chance zu ergreifen. Nicht an eine Endstation zu glauben, sondern an die Möglichkeit eines neuen Weges, der nun vor dir liegt, weil der alte zu Ende ist. Die Situation rund um deine Diakonweihe ist ein schönes Beispiel für das, was ich meine. Für deinen neuen Denkmut, will ich es mal nennen. Der beschert dir ja eine ganz andere Sicht auf dein Leben. Und nun stell dir die Frage, hättest du es auch auf deinem Weg so weit gebracht, ohne Tagebücher, ohne die Bücher, die deine gesammelten Erfahrungen enthalten und auf die du zurückgreifen kannst? Der eindringliche Blick, die wohlwollenden Worte ergreifen mich tief im Herzen. Ist da nicht etwas Wahres dran? Er hat nicht Unrecht. Gespannt warte ich auf die nächsten Worte. Solltest du diese Bibliothek also nicht auch anderen zugänglich machen, die vielleicht ähnlich wie du in jenen Jahren glauben, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben? Mehr wollen in ihrem Leben als nur das Mittelmäßige weiter so. Nicht mehr daran glauben, ihre Träume verwirklichen zu können. Meinst du wirklich? Noch habe ich leise Zweifel, auch wenn die Idee einer Veröffentlichung nicht uninteressant ist. Denn vielleicht hilft die Beschreibung meines Lebensweges wirklich anderen Menschen dabei, ihren eigenen Weg deutlicher zu erkennen, ihren inneren Kompass zu richten. Ja, selbstverständlich meine ich das. Jetzt lacht Santosch sogar, als gäbe es für ihn nichts Selbstverständlicheres, als mir, spätabends in der kalifornischen Wüste, das nächste große Projekt ans Herz zu legen. Darin liegt doch gerade die Spannung, das Erzählenswerte und auch das Lehrreiche, wie auch die verschlungenen Pfade letztendlich ans Ziel führen. Selbst dann, wenn auch der letzte Hoffnungsschimmer erloschen scheint, selbst in vermeintlich finsterer Nacht, der neue Tag bricht an und mit ihm erhellt das Licht eines neuen Tages deinen Pfad und macht Mut und schenkt dir die Kraft, weiterzugehen. Ja, aus tiefstem Herzen kann ich ihm zustimmen. Muss ich ihm zustimmen? So ist es bei mir gewesen. Gleichzeitig will ich auch die Schattenseite nicht ausklammern. Aber es dauert natürlich. Und wie oft habe ich im Stillen gesagt, wann hört es endlich auf zu dauern? Natürlich dauert es. Alles braucht seine Zeit im Leben, Armin. Was mich aber so ermutigt an deiner Geschichte, sie zeigt, dass es lohnt, den langen Weg zu gehen mit all seinen Verzweigungen, vermeintlichen Sackgassen und immer wiederkehrenden Serpentinen, auch wenn es dauernd und anstrengend ist und sich die Geschichte zu wiederholen scheint. Auch im Kreise geht es voran. In meiner Erzählung geht es also insgesamt nicht um dich und um mich, um Rang und Namen, Ämter und Personen, sondern um den größeren Plan, der hinter all unseren, wie auch immer gearteten Begegnungen aufscheint. Möge sich dieser Plan dir und mir, uns allen, immer tiefer enthüllen. Soweit aus der Einleitung zu meinem Buch und warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Einfach um Mut zu machen, deinen Weg zu gehen, so wie ich meinen Weg gegangen bin. Und ja, mein Gott, ich bin jetzt 30 Jahre schon hauptberuflich in meinem Leben, das ist meine Berufung, unterwegs. Und zugleich, es passt einfach, dass das Wort für mein Leben stimmt. So, und ich hoffe, dass dir auch dein tantrischer Weg, die Verbindung von Sexualität und Spiritualität und Liebe und Partnerschaft und was damit alles verknüpft ist, dass dir dieses Wort, dieser Begriff oder was wir darin tun in dem Tantra, auch für dein Leben weiterhilft, du selbst zu werden. Möchtet ihr irgendjemand was dazu sagen oder fragen oder so? Einfach Mikrofon an und los geht's.
Die sind alle nur ganz stumm. Ich glaube, man muss das auch mal ein bisschen wirken lassen, einfach. Dass da wirklich um die Freiheit des Weges auch geht.
Ja.
Ja.
Dann sage ich, euch mal, wie das bei mir ausgesehen hat, wie ich 14 Jahre alt gewesen bin. Das steht alles da drin. Mit 14 Jahren war es für mich so, und ich lade dich natürlich ein, zu schauen bei dir, wie war es denn bei dir, wie du 14 warst. Wie war das mit Sexualität? Wie war das mit Spiritualität? War das überhaupt ein Thema? Bei mir war es so, im katholischen Bayern aufgewachsen, ich lese vor, anstatt dass ich erzähle. Also, ich war also spirituell interessiert, und weil ich so spirituell interessiert hat, wollte ich ein Kloster kennenlernen und habe dann ein Benediktinerkloster in Niederbayern besucht mit 16 Jahren, Kloster auf Zeit. Und das war ein umwerfendes spirituelles Erlebnis, was ich heute natürlich ein bisschen abgeklärter sagen würde, okay, also da wurde meine ganze psychotische Situation kam da ins Klingen, so jetzt aus dem Rückblick, oder meine verwirrte, seelische, verwirrte Situation kam da zum Klingen, wirklich seelische Verwirrung. Und kurz darauf, nach dem Verabschiedung dort, also als 16-Jähriger, habe ich dort mitgelebt, 6 Tage zwischen Neujahr und Heilig Drei König, also gerade wo dann noch Weihnachtszeit ist. Und ich trete also meine umständliche Heimfahrt an. Mit der Bocherlbahn von Metten nach Eckendorf, weiter über Plattling, Regensburg und Schwandorf, zurück nach Cham in der Oberpfalz. Die mehrstündige Reise gibt mir ausreichend Zeit, meine abschweifenden Gedanken zu ordnen. Während draußen die verschneiten Häuser und Wiesen vorbeihuschen, denke ich daran zurück, wie nett es von Frater Ulrich gewesen ist, mir freundliche Worte mit auf den Weg zu geben. Mich stimmte es traurig, das Kloster bereits wieder verlassen zu müssen. Wie im Flug ist die knappe Woche vergangen. Es sollen erst 6 Tage her sein, dass ich Frater Ulrich erstmal in seiner Mönchszelle aufsuchte. Hat es denn bei uns gefallen, Armin? So gut wie jetzt, nach diesen 6 Tagen, ging es mir schon lange nicht mehr. Ich spürte Verbindung mit mir und bin mit dem lieben Gott im Reinen. Ich freue mich, euch alle kennengelernt und Kontakte geknüpft zu haben. Selten habe ich mich irgendwo so zu Hause gefühlt wie hier, als sei dies der Ort, an den ich gehörte, anders als in meiner Familie. Die klösterliche Lebensgemeinschaft ist eben eine komplett andere Lebensform als die einer Familie, gab Ulrich zu bedenken. Vor allem ist das eine Art, gemeinsam zu leben, die zu mir passen könnte. Und ich vertraute ihm einen Gedanken an, der mir selbst noch ganz neu war. Ehrlich gesagt, konnte ich mir bisher nie vorstellen, eine eigene Familie zu gründen. Mit Frau, Kindern, allem drum und dran. Ich glaube nicht, dass ich so leben will. Die Ruhe und das klösterliche Schweigen hatten mich auf ganz neue Einsichten gebracht und mir ungeahnte Perspektiven eröffnet. Das ist gut möglich. Vielleicht bist du der geborene Mönch, meinte er ernst. Weißt du was? Ich nahm nach einer Weile den Gesprächsfaden wieder auf. Sag's mir. Ich komme nicht mehr so komisch vor wie früher, sondern als wäre nun alles am rechten Platz. Ich würde mir für dich wünschen, dass es auch zu Hause dabei bleibt. Ulrichs Lächeln ist herzerwärmend. Ein buchstäblich frommer Wunsch. Denn ich weiß, dass es anders kommen wird. Ich weiß um den langen Schatten, der über meinem Leben hängt und mühelos die vielen Kilometer überwinden kann, die zwischen meiner Heimatstadt und der Aussicht auf ein neues Leben liegen. Ulrich hat davon absichtlich nichts erfahren, weil ich nicht zugeben mochte, wie es wirklich um mich bestellt ist. Aus diesem Grund ist natürlich auch der Name Arnulf nie gefallen, obwohl meine Gedanken regelmäßig um ihn kreisen. Arnulf ist genauso schlecht in der Schule wie ich, in der gleichen Jugendgruppe der katholisch studierenden Jugend wie ich, gläubig und empfindsam wie ich. Auf vielerlei Weise fühle ich mich zu ihm hingezogen und von ihm angezogen. Ich genieße es, ihm nahe zu sein, ihn zu umarmen, mit ihm zu beten. Mit ihm erlebe ich erste Vertrautheit. Und natürlich wünsche ich mir, er empfände wie ich, in jeder Hinsicht. Meine Neigung zu Jungen mit meinem tiefen Glauben zu vereinbaren ist, wie das gehen soll, kann ich mir selbst nicht beantworten. Ist das der Grund, warum ich in meinen Albträumen genau diese Angst formuliere? Entweder ich werde ein Heiliger oder ich lande in der Gosse, obdachlos unter einer Brücke. Das scheint alternativlos und ich erwache stets in Schweiß gebadet. Wie soll ich meinen Wunsch nach der Nähe Gottes mit meinen lebhaften Fantasien vereinbaren können, ohne ausgegrenzt zu werden? Sexualität ist für mich schlecht und Homosexualität doppelt schlecht. Mich zu anderen Jungen hingezogen zu fühlen, ein Homosexueller zu sein, unvorstellbar in dieser Welt, wie ich sie kenne. Folge ich meiner Lust, würde nie etwas aus mir werden. Dessen bin ich mir sicher. Einen Moment fragte ich mich, wie viele Ausrufezeichen ich in meinem Tagebuch schon neben dem Datum vermerkt hatte. Ein jedes markiert einen Tag, an dem ich wieder die Kontrolle verloren, ejakuliert hatte und mich schämte. Unwiderruflich hat sich mir die angewiderte Miene meines Vaters eingeprägt, als er einmal über den Mann vom anderen Ufer sprach, der einsam am Dorfrand gelebt hatte. Und plötzlich war er unter Adolf weg, erinnerte er sich. Allein den Gedanken an Homosexualität fand mein Vater ekelhaft. Und gerade von ihm soll ich Verständnis erwarten? Das war meine Ausgangssituation als junger Mensch mit Sexualität und Spiritualität. Da war ganz klar dieses Sehnen da, aber diese Zerrissenheit da. Und ja, genau.
Denkst du, dass die Zerrissenheit jetzt nur bei dir da gewesen ist oder ob die generell ein Symptom der Pubertät ist?
Nee, ich glaube, es ist nicht bloß ein Symptom der Pubertät, sondern ich denke, da sehnen sich viele Menschen danach. So, also das Spirituelles und Sexuelles zusammenzubringen. Ich weiß nicht genau, wie das, ich denke auch heute, dass wir immer wieder heilige Momente in unserer Sexualität erfahren wollen. Und, tja.
Ich erinnere mich gerade daran, dass ja in der Pubertät die Kundalini-Energie recht stark wird. Und, also ja. Dieses Aufsteigen der Säfte in der Pubertät ist ja gleichzeitig die Aktivierung, nochmal Aktivierung nach der Geburt von der Kundalini-Energie. Und die will durch das erste, zweite Chakra einfach aufsteigen und vielleicht, dass auch deswegen diese Zerrissenheit nochmal viel stärker ist. Also mit diesem ganzen Gefüge von außen.
Das könnte schon sein, ja. Das könnte schon sein, ja.
Ja.
Aha, der Dieter sagt gerade, ich denke, die Zerrissenheit ist für uns Homosexuelle besonders groß. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. können nur andere sagen, ob für sie auch zerrissen, ob sie das kennen, aus, besonders auch aus ihrer Kindheit, ob es da so eine Zerrissenheit gegeben hat.
Es kommt halt die besondere gesellschaftliche Komponente noch hinzu.
Ja.
Also so habe ich das erfahren.
An Verwirrung. Also ich war so desorientiert. Ich habe nicht gewusst, was ich darf, was ich nicht darf, was akzeptiert ist, was nicht akzeptiert ist. Und der erinnert mich, dass ein Junge in der Schule, da war ich glaube ich 13 oder so, der wollte was von mir und ich habe ihn abgelehnt. Und dann hat er mich halt wirklich ein paar Monate lang am Kicker gehabt. Und er hat dann mich in der Klasse vor alle anderen gefragt, Ingrid, bist du homo oder heterosexuell? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was die zwei Wörter bedeuten. Ja. Und ich habe dann so hetero gesagt. Und dann hat er die Hosen abgelassen und die haben mich überhaupt nicht auskennen. Also er hat echt die Hosen abgelassen vor allem in der Klasse. Und ich bin dann rausgegangen, ja, weil ich nicht gewusst habe, wie ich mit der Situation umgehen soll.
Ja.
Ja.
Genau.
Oswald,
darf ich was fragen? Na bitte, bitte, Oswald. Ja, bitte.
Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich das fragen soll. Ich habe ein bisschen Zweifel jetzt, weiß nicht genau, ob das reinpasst. Ich habe sowieso nichts gegen Homosexualität oder das. Das spielt für mich keine Rolle, ob das eine das oder das ist, dass jeder Mensch ist, wie er ist, ob hetero oder nichts. Ich habe jetzt ein bisschen meine Zweifel, weil ich denke mir, Tantra, Kloster, Glauben, das kann ich jetzt nicht ganz verbinden. Die Glaubenssätze in Tantra soll man ja ablegen und sagen eigentlich, so hinter der Schlafzimmertür hat ja der Glauben oder irgendwie die Glauben, was die katholische Kirche, evangelische Kirche, wo immer das herkommt, ja nichts zu suchen. Da muss ich mich ja öffnen, ich muss ja fallen lassen. Und ich täte mir das schwer, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in ein Kloster, umgeben von Gläubigen, und habe noch das Tantra, was ich jetzt ausleben möchte oder aneigen möchte. Da fehlt mir jetzt die Verbindung.
Achtung, es ist so, dass ich in dieser Zeit noch nicht im Kloster war. Und ich würde auch keinem Mönch empfehlen, Tantra zu praktizieren. Okay. Zumindest nicht so, wie wir das in unseren Tantra-Gruppen praktizieren. Also ich würde es auch nicht empfehlen. Und ich erlebe das so, ich erlebe ja das so. Also zu mir kommen doch immer wieder Priester oder irgendwelche Mönche, die in eine, und zwar auch in Kurse, die einerseits an ihrem Beruf festhalten wollen und auf der anderen Seite aber auch Sexualität haben wollen.
Sicher gibt es die Mönche, die hier leben, oder die tibetischen Mönche, welche immer, gibt es riesengroße Unterschiede. Das kann man jetzt vergleichen.
Ich rede jetzt von katholischen.
Ja, logisch.
Und ich habe dann die Empfindung, dass die Verwirrung eigentlich noch größer wird. Denn einerseits fachen wir durch unsere Übungen, alle aktiven Meditationen und so weiter, fachen wir volle Kanne unser sexuelles Feuer an. Und auf der anderen Seite bleibt diese Person in ihrem Rahmen drin, will nicht raus, möchte sozusagen die Macht von allen Seiten haben. Und wenn dann sozusagen, meiner Meinung nach wird dann die Persönlichkeit mit einer Energie aufgeladen, die sie aber nach außen hin verweigert oder verneint. Und das führt ins absolute Chaos. Mhm. Und für mich, ich habe dann auch gemerkt, als Gruppenleiter ist es für mich ganz schwer, wenn es dann nur mehr um haben wollen und noch mehr Ekstase und noch mehr.
Kann nicht funktionieren. Ach,
okay.
Verstehst du, okay. Das funktioniert nicht. Das sprengt. Ich kann es nicht halten.
Mhm. Alles klar.
Okay.
Alles klar, ja. Dankeschön.
Bitte, bitte. Aber bei dieser Gelegenheit, jetzt sind wir nämlich ganz richtig, wir sind nämlich jetzt beim Richtigen, Ich sage jetzt mal die nächste Stelle. Ich sage jetzt mal, sagst mir deinen Namen nochmal. Du, der du gerade gefasst hast.
Oswald.
Ich habe nämlich im Kloster einen anderen Umgang mit Sexualität dann erlebt oder praktiziert, als wir das im roten Tantra tun. Es gibt ja auch ein rotes und weißes Tantra. Und ich würde sagen, mir wurde damals geholfen, weißes Tantra zu praktizieren. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Und zwar, also okay, also ich bin dann ins Kloster eingetreten, bla bla bla, war alles gut. Und dann habe ich im Kloster begonnen, also während dem Studium in Würzburg, zu meditieren, weil ich noch tiefer rein wollte in mich. Und dann war ich plötzlich als 24-Jähriger, 23-Jähriger, hatte ich eine Affäre mit einem anderen Mitbruder. Okay, und jetzt lese ich euch vor, wie es mir nach der Affäre gegangen hat und was dann im Kloster passiert ist. Mit 15. Okay. Also ich hatte die Affäre. In Windeseile, ich rede die letzte Passage von der Affäre. In Windeseile bin ich zur Tür hinaus und wenige Meter weiter in mein Zimmer geschlüpft. Kaum fühle ich mich in Sicherheit, lehne ich mich an die Tür. Ich kann keinen Schritt mehr gehen. Mein Herz pocht so laut, dass es in meinen Ohren dröhnt. Mein Hals ist wie zugeschnürt. Plötzlich wollen mich meine Beine nicht mehr tragen. Hemmungslos schluchzend breche ich zusammen. Vermutlich kann mich Amatus durch die dünne Wand hören. Es ist mir egal. Ich fühle mich als Versager. Ich habe meine Gelübde gebrochen. Am nächsten Tag muss ich notfallmäßig Pater Burkhardt sehen, den Spiritualen. Ich brauche sofort professionelle Hilfe, um mit den Ereignissen des gestrigen Tages fertig zu werden. Ich meine, ich habe gegen mein Ordensversprechen verstoßen. Und dann auch noch mit einem Mann. Diese doppelte Schuld werde ich ja nie wieder los. Wie soll ich mein Leben überhaupt weitergehen? Kann ich denn Mönch bleiben? Und was sagen meine Eltern, wenn ich das Kloster verlassen muss? Mein Vater, der schon immer alles vorher gewusst hat, hat er nicht recht behalten? Ich bin doch gescheitert. Was wird aus meiner Liebe zu Gott? Mein ganz persönlicher Albtraum scheint Wirklichkeit geworden zu sein. Zu allem Überfluss begegne ich auch noch Amatus, als ich ungeduldig vor dem Büro des Spirituals auf meinen Termin warte. Im Vorbeigehen berührt er flüchtig, wie zufällig, meinen Arm und zwinkert mir zu. Ich möchte am liebsten im Boden versinken oder ihm auf der Stelle den Habit vom Leib reißen. Aber ich laufe nur rot an und senke den Blick. Seine Selbstsicherheit ist beneidenswert. Er kommt definitiv ohne Beratungsgespräch zurecht. Oder er hat sein schon längst gehabt und setzt nur um, was ihm geraten wurde, denke ich, als ich nun vollkommen durch den Wind Pater Burkhardts Büro nach einem viel zu kurzen Gespräch wieder verlasse. Dass ich diesen Spiritual jemals für weltfremd gehalten habe, erscheint mir im Nachhinein absurd. Wenn irgendjemand weiß, wo der Hase unterwegs ist, dann Pater Burkhardt. Er hat einen beneidenswerten Überblick. Wundersamerweise kam er aus dieser Warte weder Irrungen noch Verwirrungen oder Verfehlungen erkennen. Hindernisse oder Risiken existieren einfach nicht. Natürlich war dieses sexuelle Erlebnis kein Unfall. Ganz im Gegenteil, lieber Frater Christoph. Du hast die unmittelbare Folge konsequenten, intensiven Meditierens erlebt. Sie weckt die in dir schlummernden Kräfte und setzt sie frei. Deine Sexualität gehört dazu. Vieles hätte ich für möglich gehalten, nur nicht diese überraschende Kehre im erwartenden Handlungsstrang, die sich auch durch seine verwegenen Ratschläge zog. Mit dem Schlimmsten hatte ich gerechnet, nur nicht mit dem Vorschlag, bewusst mit Amatus eine enge Beziehung einzugehen. Schließlich seien wir beide in der dreijährigen klösterlichen Erprobungsphase. Erprobung heißt, das Leben auszuprobieren. Wollte ich mich kompromisslos an das zeitliche Gelübde der Keuschheit halten, sollte ich in ein anderes Zimmer umziehen. Zölibat nur als mögliche Option, als Alternative zu einer Beziehung mit einem Mitbruder? Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, diese waghalsige Empfehlung zu Ende zu denken, da erläutert Pater Burkhard schon die ultimative Hilfestellung für meinen Meditationsalltag. Egal, wie du dich entscheidest, Frater Christoph, egal, ob du mit ihm in einer Beziehung sein willst oder ob du dich an die Gelübde des Zölibats halten willst, egal, wann immer du in der Stille meditierst, stelle dir vor, wie sich deine Energie ausbreitet vom Becken in deinen ganzen Oberkörper, in Kopf und Arme hinein und auch in deine Oberschenkel, Beine und Füße. Öffne jede Zelle deines Körpers für deine sexuelle Kraft und lasse sich wie Wärme in deinem ganzen Körper ausbreiten. Übergib deinen ganzen Leib der sexuellen Kraft. Das ist das Unglaublichste, was mir je zu Ohren gekommen ist. Also habe ich gar keine Schuld auf mich geladen, sondern mich nur selbst befreit, heißt es das? Und sexuelle Energie ist wie Wärme, die durch meinen ganzen Körper zirkulieren soll, in der Meditation? Das war der Ratschlag meiner Münster-Schwarzacher Mitbrüder, wie ich jetzt im Kloster und mit diesem Verfehlung gegen das Gelübde der Keuschheit des Zölibats umgehen soll. Und eigentlich ist das weißes Tantra. Also das Tantra, das nicht nach außen agiert, die sexuelle Energie, sondern sich alles vorstellt. In sich auch die Vereinigung sich vorstellt in der Visualisation und sozusagen mit sich selbst die Welle der Glückseligkeit oder wie auch immer, was wir im sexuellen Tantra lernen, nur mit sich selbst zu teilen. Das war der Rat, den ich 1984 von meinen Mitbrüdern bekommen habe. Und was sagt ihr dazu?
Damit hätte man wohl nicht gerechnet.
Beziehungsweise ich war an einem Platz in der katholischen Kirche. Also für mich, auch heute jetzt, wo ich nicht mehr, ich bin auch nicht mehr in der katholischen Kirche, aber für mich ist auch heute noch das Kloster Münster-Schwarzach eigentlich der einzige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass da im zölibatären Bereich, also wo sie hoffentlich zölibatär leben, ich hoffe, also wo sie aktiv, also einfach wirklich ringen darum, mit der Kraft positiv in ihrem Lebensstand umzugehen. Und alle anderen Leute, also ich meine, die Pfarrer, die Päpste, bla bla bla, für mich hat da niemand irgendwie eine Idee, die mich überzeugen würde, wie mit dieser Energie umzugehen und im Zölibat zu leben.
Darum sollten Sie es besser abschaffen, hä?
Müssen Sie wissen.
Ja. Armin, Vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen Termin und muss mich leider an der Stelle schon verabschieden. Okay. Ich wünsche euch allen noch ganz viel Spaß mit Armin. Das wird sicher noch sehr aufregend. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live sehen, Armin.
Gerne, gerne. Das
würde mich sehr freuen.
Gerne, ciao, ciao. Ciao.
Macht's gut.
Okay, möchte sonst gerne jemand was dazu sagen? Ja, Oswald, einfach los. Mikrofon an.
Okay, ich finde es erstmals sehr mutig, dass du den Weg gemacht hast. Du hast es eigentlich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Das ist eigentlich dein Seelenplan, den du gehen musstest. Die Affäre finde ich eigentlich nicht so schlecht. Die Affäre hat sich ergeben. Natürlich hast du Gelübde gebrochen, hast du natürlich Abmachungen, Vereinbarungen, Versprechungen, was auch immer du gemacht hast, hast du natürlich gebrochen. Die hast du auch brechen müssen, sonst wärst du wahrscheinlich eingegangen. Wie gesagt, hast du keinen anderen Weg gehabt. Was ich an deiner Stelle noch machen würde, vielleicht hast du es schon gemacht, natürlich die ganzen Verträge und das alles gedanklich in dir löschen. Dass du natürlich im Kloster, in diesen gelübden Sachen, weißt du, was da alles abläuft, was du da versprochen hast, zu bleiben, wie lange und so weiter. Das würde ich energetisch lösen und einfach die Versprechen lösen, damit du im nächsten Leben nicht aktives Karma und Sachen mitschleifst, mitträgst. Und sonst, wie gesagt, jeder muss seinen Weg machen. Du hast natürlich das ein extremer Weg, den du gemacht hast. Der Wandel ist gewaltig. Ich kann nur sagen, gratuliere, dass du den Mut gehabt hast, weil viele werden in die Psyche gefallen und besonders noch die Homosexualität, die dann bei vielen Leuten dann noch ein zusätzlich ein Stein auf der Schulter ist. Fragen habe ich keine, aber ich kann nur sagen,
danke,
toi, toi, super gemacht.
Danke.
Bitte.
Ich möchte euch nur ermutigen, liebe Leute, es geht nicht nur euch dreckig. Und aus dem Dreck kann man auch aufstehen.
Genau, das haben wir vorher mit Ilan auch schon sehr detailliert besprochen und Herzöffnung praktiziert.
Also, wie ich jetzt diesen Rat bekommen habe, dann habe ich natürlich auch noch nichts von Tantra gewusst, sondern ich habe halt den Rat dann praktiziert und bin halt auf meinem Meditationskissen gesessen und habe halt dann meine sexuelle Energie ausgeschwitzt, so ungefähr. So. Und ich muss sagen, also liebe Leute, ich muss sagen, auf dem ganzen Weg bin ich schon irgendwie dem lieben Gott näher gekommen. Also das heißt, durch diese Meditation oder diese, ich habe dann Zen auch gemacht, war es dann wirklich so, dass dieses sehnende Suchen nach Gott oder nach dem Religiösen oder wie immer du das nennst, dass das irgendwie eine gestillt worden ist. Also da ist wirklich innerlich was zur Ruhe gekommen und wie ein trockener Schwamm, der sich vollgesogen hat. Und ich kam dann also auch irgendwie zu einem Status in meinem Leben, dass ich dann schon irgendwie glücklicher und zufriedener war mit 28. Und dann habe ich, das geht jetzt auf der Seite 205, und dann, also da war ich schon relativ wohlgefühlt und gut mit mir, aber da habe ich dann noch eine Frage beschäftigt und die lese ich euch jetzt vor. So, wo geht es denn jetzt an? Ich fange einfach mal an. Okay. Ich bin bei Abt Emanuel Jungklausen, kennen vielleicht manche, haben schon mal gehört, der ist jetzt verstorben letztes Jahr, der aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, der hat also das Herzensgebet, das christliche Herzensgebet gelehrt. Und der war in den letzten Klosterjahren mein Beichtvater oder auch mein Mentor oder mein Begleiter oder sowas. Ich war also 28, 29. Aber wenigstens bin ich nicht auf mich allein gestellt. Abt Emanuel wird mich bei diesem Prozess begleiten müssen. Oftmals ist schon sein bloßes Beisein eine Hilfe. Insbesondere, wenn ich mich nicht nur zur Praxis des Herzensgebetes, das war mein Versenkungsweg, austausche, sondern einfach meinen freien Assoziationen folgen will, ohne zu ahnen, an welch entlegenen Punkt neuer Selbsterkenntnis sie mich führen werden. Er versteht es mir zu folgen, behält die Orientierung und verliert das Ziel nicht aus den Augen. In jeder Phase hat er mich im Blick. Das nimmt die Angst, mich zu verwirren, wieder im Abseits zu stranden. Es ist viel mehr wert, ihn an meiner Seite zu wissen, wenn ich meine selbstgewählten Prüfungsfragen formuliere. Manchmal in schonungsloser Offenheit. Und ich frage ihn, was weißt du über die Verbindung von Sexualität und Spiritualität? Weil mir die Provokanz meiner Frage selbst nicht geheuer ist, rede ich nach bewährtem Muster weiter, bis ich meine, das Gegenüber habe sich mit meinen kühnen Gedankengängen vertraut gemacht. Ich frage, weil ich mir ein spannungsfreieres Leben mit meiner Sexualität wünsche als jetzt. Spiritualität ist ein Grundelement meines Lebens. Ebenso scheint es sich auch mit meiner Sexualität zu verhalten. Intensiver Meditation sei Dank verläuft sie in energetisch geordneten Bahnen und gefährdet den Zölibat nicht. Mich interessiert einfach, rein hypothetisch natürlich, was in ihrer Schnittmenge passieren könnte. Abt Emanuel reagiert bemerkenswert gelassen. So. Mehr als ist ihm bislang nicht zu entlocken. Aber Überraschung klingt anders. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich fühle mich durchaus ermutigt, fortzufahren. Neu ist diese Vorstellung auch nicht, beides zusammen denken zu wollen. Sie beschäftigt mich schon geraume Zeit. Letztes Jahr, als ich mich eine Woche lang als Eremit versuchte, habe ich dann ein Zeichen bekommen, in diese Richtung weiterzudenken. Mein Weg führe in keine andere Richtung, lautete die Botschaft. Der aufmerksame Blick und dieses Schweigen des Abtes laden mich geradezu ein, noch einen Schritt weiter zu gehen. Deswegen stellt sich mir natürlich in einer Phase, in der ich eindringlich aufgefordert bin, meine Lebensplanung zu überprüfen, die Frage, wo sich diese Synthese findet. Denn ich glaube, dass sich meine Bestimmung nur an diesem Ort erfüllen wird. Wie auf glühenden Kohlen erwarte ich seine Antwort. Mit einem verschmitzten Lächeln habe ich nicht gerechnet. Was lässt dich glauben, ich wüsste die Antwort? Ich vertraue auf dein Wissen, sagte ich schnell. Dann darf ich dieses Vertrauen natürlich nicht enttäuschen. Mit einem altmodischen Schlüssel öffnet er den in Tarsien verzierten Bücherschrank, den ich schon oft bewundert habe. Nie habe ich ein Buch daraus ansehen dürfen. Heute erfahre ich, warum. Hier wahre ich jene Literatur, die besser verborgen bleibt. Für gewöhnlich ist der Inhalt meines Giftschranks geheim. Er suchte ein großes Buch heraus und legte es vor mir auf den Eichentisch. Der Umschlag zeigt zwei reich mit Gold geschmückten Figuren, die auch aus der byzantinischen Liturgie hätten stammen können. Wenn ihre Sitzposition nicht gewesen wäre, Kerzen gerade, eng ineinander umschlungen. Auch wenn eine erste Assoziation mich an das Mandala-Bild des Nikolaus von der Flühe denken lässt, ist der erotische Charakter des Einbandes unbestreitbar. Der Titel spricht dann auch Bände. Das große Buch des Tantra, sexuelle Geheimnisse und die Alchemie der Ekstase. Schon nähert sich meine Hand dem Buch. Ich will unbedingt darin blättern. Da ist es schon wieder verschwunden. Der große Schlüssel dreht sich im Schloss und der Schatz ist wieder eingesperrt. Das war 1989. 1989, wo mir, also ich war Mönch und ein anderer Mönch schon das große Buch des Tantra mal mir hingereicht hat. Er war aber damals schon 60, 65 oder sowas und ich war halt 28. So, und das große Buch, das kam damals auch so in den späten 80er Jahren. Ich glaube, das war erst 2 Jahre auf dem Markt. Aber Abt Emanuel Jungklausen hatte das schon in seinem Giftschrank. Also das heißt, die Literatur, die in der katholischen Kirche nicht erlaubt ist. Und ihr dürft sicher sein, dass die Leute auch daran interessiert sind, was von Rom her nicht erlaubt ist. Genau, also da kam auch plötzlich der Begriff Tantra rein in den klösterlichen Gemäuern.
Ein weiteres Zeichen für dich sozusagen, gell?
Ja, natürlich war es ein weiteres Zeichen für mich. Ja, es war ein weiteres Zeichen für mich, da einfach zu suchen. Und dann ging es natürlich gleich los. Okay, das Wort war gesetzt. Okay, also Spiritualität und Sexualität, Tantra. Okay, gut. Und dann erzähle ich das irgendwie jemanden im Bekanntenkreis und plötzlich geht's dann los. Am Freitag schleiche ich auf Zehenspitzen nach der Komplett, dem Nachtgebet, durch den Gartenausgang des Klosters. Im Schutz der Dunkelheit und meines nachtschwarzen Habits hoffe ich, ungesehen Adelindes Haus zu erreichen, das auf einer kleinen Anhöhe im Dorf liegt. Innerlich enorm angespannt, drücke ich auf den Klingelknopf. Niemand öffnet. Was mache ich hier eigentlich? Wenn mich jetzt irgendjemand aus der Nachbarschaft sieht, gar erkennt, ein Gemeindemitglied womöglich, da nebenan bewegt sich die Gardine, irgendjemand beobachtet mich, sieht, wie ich, ein Mönch, nächtens Hausbesuche bei einer jungen Frau mache. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich gehe wieder sofort. In dem Augenblick, in dem ich bereit bin, wieder in der Dunkelheit zu verschwinden, öffnet sich die Tür und Adelindes ergreift ohne zu zögern meine Hand, zieht mich in den kleinen Flur, um die Haustür hinter mir zu schließen. Sie trägt nicht viel, sodass ich die Rundungen ihres Körpers sehr genau spüre. Adelindes war im Training für Ekstase und Liebe Nummer 2 1988-89 bei Margot Anand Nasnetikov Teilnehmerin. Und die Teilnehmer hatten damals, vielleicht heute auch noch, weiß nicht ganz so genau, die Aufgabe, die Hausspielgabe zu Hause nach dem Training, Sex an aufregenden Orten oder Sex mit ungewöhnlichen Menschen oder alles Außergewöhnliche mit Sex zu haben. Das war eine Aufgabe, sexuelle Befreiung, Margot, Anand, so. Und Adelindes war eine Teilnehmerin bei Margot Anand in diesem Training. Das habe ich gewusst, also das hat sie mir erzählt, so nur kurz, ich wusste nicht, was es ist. Und eben, sie hat mich zu einem Date eingeladen, um Tantra zu erleben. Die zahllosen Kerzen, die das gesamte Erdgeschoss in feierliches Licht tauchen, erhitzen mich zusätzlich. Schon verwirren sich meine Sinne und ich weiß kaum noch, was ich tue. Als nächstes finde ich mich bei Kerzenschein auf einer Ottomane wieder. Adelindes dicht an meiner Seite. Wir trinken aus Cocktailgläsern eine rote Flüssigkeit, die wie nichts schmeckt, das ich kenne. Martini Rosso, die perfekte Ergänzung zur Hausspülgabe. Adelindes ist mir so nah, dass ich ihre Stimme direkt neben meinen Gedanken höre. Ihr sinnlicher Duft, der erregende Martini und dieses magische Wort ziehen mich noch weit in ihren Bann. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber sie wird es mir zeigen, bald. Unser Abend hat gerade erst begonnen. Ich nehme an einem einjährigen Tantra-Training teil. Margot Anand, die Leiterin, gibt uns regelmäßig Hausspielgaben auf, was nichts anderes bedeutet als üben, 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 um zu perfektionieren, was wir bei ihr lernen. Du verstehst? Während ihre Stimme mich weiter betört, zieht sie mit dem Zeigefinger imaginäre Linien auf meiner Brust. Selbst die vielen Lagen des Hals, des Habits, verhindern nicht die wohlige Elektrisierung meines Körpers. Ich schließe die Augen und gebe mich ganz dem Strom meiner Gefühle hin. Jeglicher Druck ist von mir genommen. Ich fühle mich frei bis in die Zehenspitzen, was vermutlich daran liegt, dass sie mir Schuhe und Socken ausgezogen hat, die ich nach einer sehr langen Weile überrascht feststelle. Wann? Wie? Keine Ahnung. Habe ich sie nicht die ganze Zeit auf meiner Brust gespürt? Komm! Willig folge ich ihr. Also auf unserem Weg in ihr Schlafzimmer verlassen mich weitere Kleidungsstücke. Als ich den Raum betrete, habe ich meine ganze Ordenstracht hinter mir gelassen. Ein wahrer Sinnesrausch empfängt mich. Plätschernder Zimmerbrunnen, intensiver Weihrauchduft, perlende Harfenmusik und Herbstblumen. Überall bunte Herbstblumen. Als habe sie einen Zauber über mich geworfen, lasse ich mich wie in Zeitlupe zu einer raffinierten Folge ritueller Berührungen verführen, die den Geist öffnen für die ausgedehnte Vereinigung von Shiva und Shakti. Atemberaubend. Ich könnte gar keinen einzelnen Höhepunkt hervorheben, weil es ihn nicht gibt. Viel geschieht auf einer energetischen Ebene, die mir vertraut ist. Wie oft habe ich meine sexuellen Gelüste hier im Geheimen transformieren müssen? Heute ist die im Mittelpunkt der magischen Kraft des Tantra, in die mich Adelindis initiiert. Und was für eine Initiationserfahrung ich erleben darf. Für mich nur mit einer göttlichen Erleuchtung vergleichbar. Im Morgengrauen verwandle ich mich wieder in den sittsamen Mönch und gehe heimlich auf verschlungenen Pfaden zurück ins Kloster. Tatsächlich gelingt es mir, pünktlich um 5 Uhr an Matutin und Laudes teilzunehmen und gemeinsam mit den anderen Mönchen ins Nacht- und Morgengebet einzustimmen. Diesmal fehlt mir jedes Schuldbewusstsein. Ich habe keine Scheu, den Mitbrüdern ins Auge zu blicken, kann hoch erhobenen Hauptes in den Chorgesang einstimmen. Mein Geist ist frei. Mein ganzes Sein fühlt sich an wie gereinigt. Ich bin auf einer ganz neuen Ebene angekommen. Das war nach dem Zusammensein mit Amatus vollkommen anders. Damals war es mir ja fast unmöglich, die Last meiner Schuld zu tragen. Auch die Angst vor einem Kontrollverlust war enorm, wenn ich mit ihm zusammen war. Nichts davon ist jetzt passiert. Diesmal konnte ich mich einfach hingeben und loslassen. Was wohl auch damit zu tun hat, dass ich mich erfolgreich von homosexueller Lust entfremdet habe. Dieser Schatten beherrscht mein Dasein mit Sicherheit nicht mehr. Sonst hätte ich das tantrische Ritual mit Adelindis ja nicht so genießen können. Ganz im Sein verhaftet, tief meditativ und echt, so hat sich diese Nacht angefühlt. Von allem für mich unfassbar, diese Worte in einem sexuellen Zusammenhang zu verwenden. Bisher sind sie mir nur in einem religiösen Kontext vertraut. Gotteserfahrung hätte ich so beschrieben. Und nun das. Das war meine tantrische Initiation als Mönch.
Besten Geschichten schreibt doch immer noch das Leben.
Absolut, 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 genau. Und ich freue mich natürlich auch, heute mit Adelindis neu in Kontakt zu sein. Das heißt, eigentlich alle Personen, die in meinem Buch vorkommen, die sind natürlich anonymisiert, aber ich kann eigentlich zu allen das Buch schicken und Leute, ja, natürlich, lass uns treffen, über die Zeit nochmal reden und so weiter und so fort. Und es fühlt sich wunderbar an, so mit der Vergangenheit klar zu sein und daraus natürlich in die Zukunft gehen, das ist ja klar.
Armin, der Peter fragt, wer ist der Autor des Buches? Ich glaube, das muss
man sagen. That's me.
Genau, Peter, also das ist das Buch vom Armin direkt selbst, der liest uns aus seinem eigenen Buch vor.
Ja, entschuldige, oder du? Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören, Andreas.
Entschuldigung. Nee, das ist mir schon bewusst, dass du aus deinem Buch liest, aber davor hast du doch erzählt von diesem russischen Krieger,
ja.
Sein Giftschrank, dieses wunderbare Buch dir gezeigt hat. Das wollte ich wissen, diesen Autor.
Okay,
von dem. Also das ist Emanuel Jungklausen.
Emanuel
Jungklausen. Und sein Buch heißt aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers.
Das habe ich.
Okay. Und dieser Autor dieses Buches, das war mein Lehrer im Herzensgebet.
Ja.
Und eben, wie ich dann mit ihm die Frage gestellt habe, eben, ob es noch eine bessere Verbindung zwischen Sexualität und Spiritualität gibt, als wie ich mich jetzt erfahre.
Ja.
Und dann hat er eben aus seinem Giftschrank dieses Tantra-Buch gemacht.
Genau, und das wollte ich wissen. Wer da eben halt, magst du mir das reinschreiben oder soll ich dir?
Ich sag's dir, ich glaube ich so.
Als du es weißt.
Ja, das steht im Buch drin. Ne?
Ach so, das steht in deinem Buch drin.
Das heißt, der Titel ist Das große Buch des Tantra.
Moment. Das große Buch des Tantra.
Sexuelle Geheimnisse und die Alchemie der Ekstase.
Und den Namen nochmal von dem Autor?
Warte mal, da muss ich mal ins Vorwort schauen. Aha, steht alles da. Nick Douglas und Penny Slinger.
Nick Douglas, okay.
Penny Slinger, 1986 veröffentlicht.
1986. Nick Douglas und wer war das noch?
Nick Douglas und Penny Slinger. Penny Slinger.
Snicker.
Slinger. Slinger. So wie der Sling, in dem er liegt.
Cool. Ja. Vielen Dank. Übrigens, das wollte ich noch erwähnen. Ich bin jetzt das erste Mal hier so quasi mit diesem Thema konfrontiert und also ich finde es sehr spannend, weil also mein Weg bis dahin oder bis jetzt ist immer so mehr Bhakti-Weg und Gnani und jetzt bin irgendwie, das Leben hat mich mit einmal so jetzt darauf gestoßen, auf Tantra und ich glaube, letztendlich geht es auch nur auch wieder darum, um das gewisse, also die Selbsterfahrung, es kann ja um nichts anderes gehen. Und da schnuppere ich halt so ein bisschen mal rein, um zu gucken. Da ist irgendwo noch ein anderes Mikrofon an.
Welches Mikrofon ist noch an? Wer möchte noch was sagen?
Nein, ich habe jemanden stumm geschalten gerade, das waren nur Nebengeräusche.
Mein Buch will ja noch was anderes sagen. Das ist zwar ist eine spannende Geschichte und ich glaube, also.
Das höre ich total raus. Das ist so genial, weil als vorhin gefragt wurde, hat jemand Fragen, da hatte ich eine Frage im Kopf, die sich darauf bezog, gibt es in diesem Buch auch Tools? Aber das Buch an sich, und du schreibst es wunderbar, das Buch an sich ist schon das Tool.
Richtig.
Ja.
Erkenne dich, also mein Buch will, ich möchte mit dem Buch, dass du in deine eigenen Gefühlswelten eintauchst und das Buch dir auch öfters vorholst. Und klar Also es ist schon klar, wir wissen, ich weiß auch schon mein zweites und ich weiß auch noch schon mein drittes Buch.
Wow.
Und ich habe dieses Buch, weil ich ja auch sehe, was in meinem Leben passiert ist.
Ja, natürlich.
Es folgt einfach Transformation hat auch Spiralen, hat Stufen.
Korrekt.
Und ich mag einfach sehr die Transformation nach der Lehre der Alchemie. Hm. Und die alchemistische Transformation verläuft in 7 Stufen. Erst wird man für irgendwas heiß, also man brennt für was, ebenso wie ich eben.
Ja.
Und dann kommen Sexualität und Spiritualität, die Stoffe zusammen. Boom. Und dann geht es erst einmal los im Köcher drinnen.
Ja.
Und dann tut sich was herauskristallisieren. Nachdem es sich herauskristallisiert, geht es wieder von vorne an. So, also es hat so gewisse Regelmäßigkeiten drinnen. Mhm. Und das ist das, was im Hintergrund des Buches auch ist. Aber ich möchte nicht alles, oder es geht nicht, dass ich alles gleich, wie soll ich sagen, in einem Buch reinschreibe, was mir für Erkenntnisse gekommen sind. Das braucht es also eben. Und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal nur die Geschichte zu erzählen.
Ja, verstehe. Aber du schreibst wirklich ganz hervorragend. Ich kenne mich zwar nicht aus, wie man ein Buch so schreibt, aber das, was ich höre, finde ich, du hast ein Talent. Und das kommt total rüber, natürlich auch deine Lebensgeschichte. Das ist ja das, boah. Und auch als du vorhin das erzählt hast, wo mit diesem Ab und der das sagte, ist es doch okay, das gehört auch dazu. Was für eine Last von deinen Schultern abgefallen ist. Das war ja schon eine Transformation, ein Quantensprung. Boah, hammermäßig. Das musste ich ja dermaßen befreit haben. So eine Erleichterung. Wow. Hammermäßig.
Ja. Aber eben, dass es auch eine innere Führung gibt.
Ja, die ist sowieso immer da, also nach meinem Empfinden.
Ja, aber eben, ja, natürlich, klar, aber da eben. Aber ich bin nicht katholisch oder christlich, aber trotzdem, ich benenne auch oder ich rede auch einmal mit der inneren Führung. Hm. Mir ist es wurscht, ob das Gott ist oder ob Allah oder Buddha oder sowas oder das höhere Selbst oder wie auch immer. Für mich tut es gut, das gehört für mich als Mensch dazu, einfach, ja, danke, Universum oder wie auch immer.
Genau, das ist
eine Dimension ist, die für mich da ist.
100 Pro, sonst wärst du nicht da und ich nicht da, wenn diese Dimension nicht da wäre. Da ist der Ursprung. Und da geht es wieder hin. Beziehungsweise wir sind es schon, aber tun wir mal so, als wären wir nicht da.
Ja,
schön. Armin, wir hatten auch noch eine Frage im Chat von der Britta, ob Ejakulation als Mönch nun erlaubt ist oder nicht, fragt sie nochmal.
Also pass auf, über Sexualität redet man im Kloster nicht. Und von daher ist es nicht erlaubt und nicht erlaubt. Also so war der Status damals. Und ich denke, der Status heute ist meistens auch noch so, es wird in Schweigen gehüllt. Fertig, aus. So, und da gibt es kein Darf und Nicht-Darf. Jeder, und das ist auch das Schwierige und auch das Schlimme, ich rede jetzt nur von der katholischen Kirche, im Rahmen der katholischen Kirche, dass da jeder auf sich alleine, so alleine gestellt ist mit diesem wichtigen Thema.
Das nicht sein darf.
Und dass sich nichts ändert. Niente.
So. Hallo, hört man mich? Ich bin die Viktoria. Hört man mich?
Ja, ich höre
ja,
dich.
Ja. Ich möchte sagen, ich war selber mal Novizin in einem katholischen Orden, noch in sehr jungen Jahren, und bin derzeit katholische Religionslehrerin. Ja. Mache aber meine Erfahrungen im spirituellen Tantra, also Erfahrungen im tibetisch-buddhistischen und auch im sexuellen Tantra, also habe schon ein paar Seminare gemacht, beschäftige mich damit. Und außerdem bin ich von meiner sexuellen Orientierung her polyamor lebend. Ja. Und deine Geschichte, die du da erzählt hast, die hat mich sehr, sehr berührt, weil ich auch teilweise ähnliche Erfahrungen auch gemacht habe auf meinem spirituellen Weg.
Danke.
Und würde das auch so sagen, Sexualität ist wirklich in der Kirche ein großes Tabuthema. Ja, ja.
Aber es ist nicht nur ein Tabuthema in der katholischen Kirche, auch in,
in der ganzen Gesellschaft.
Ja, ich sage jetzt einmal, auch in den Zen-Kreisen. Also ihr lest es im Buch drin, dass der Armin Heining ein Großstadtmönch ist. Das heißt, ich lebe hier in Berlin, ich habe ja nicht immer nur Kurse, sondern ich habe ja auch mal Zeit, wo ich keine Kurse habe. Und was mache ich dann? Dann gehe ich am Morgen um 7 Uhr zu den Buddhisten zum Meditieren und am Abend, am Abend um 7:30 gehe ich woanders hin zum Meditieren und am nächsten Morgen mache ich dynamische Meditation im Haus Lebenskunst und habe so mein mönchisches Leben. So, aber Sex als Schwuler ist ja überhaupt kein Problem, kriege ich überall. Auch guten Sex. So. Corona-Zeit ist da natürlich ein bisschen auch da, ein bisschen hinderlich. So. Und was wollte ich aber noch sagen? Aber auch in diesen, in den Zen-Kreisen, ehrlich gesagt, wenn ich damit, also die kennen mich 10 Jahre hier in Berlin und so, wenn ich dann das Buch und so, um Gottes Willen, Also auch da, also es ist nicht bloß jetzt in der katholischen Kirche, sondern auch auf spirituellen Wegen in ihren Systemen drinnen.
Ja.
Teilweise auch das Sexuelle oder das Vitale, ich sage jetzt mal bloß Vitale, sehr, sehr, also alles vom Herz hochwärts, aber nichts runterwärts.
Ja, ja. Also und das ist im Buddhismus auch, habe ich auch gemerkt. Die sind auch sehr, das sind vor allem die oberen 3 Chakren oder 4 Chakren gefragt. Alles, was drunter ist, wird nicht angesprochen. Ja.
Ja. Armin, was mir beim Zuhören jetzt noch so auffällt, vielleicht, was jetzt, wo du ja Tantra-Lehrer bist, welche Erfahrungen aus deiner Klosterzeit helfen dir in deinem Dasein als Tantra-Lehrer? Weil das ja die Kirche, dass es viel unterdrückt wird etc., das glaube ich, das wissen wir eh alle, aber was sind es denn vielleicht auch Ressourcen, die du mitnehmen konntest?
Naja, also liebe Leute, die Ressourcen, die ich mitnehme, ist natürlich, ich wollte ja katholischer Priester werden. Ja, und jetzt bin ich halt Tantra-Priester. Also ich meine, ich darf ja auch so viele Rituale leiten und anleiten, wo dieses ganze Talent drin sein darf, irgendwie eine schöne Zeremonie zu gestalten und so weiter. Das mag ich natürlich. Und das macht der katholische Priester auch. Also es ist eher so, ich bin, oder am Schluss, meine lieben Leute, ich habe eine gemeinnützige Stiftung ins Leben geführt, die eine schon 2004, und die möchte ein tantrisches Kloster finanzieren. Ja, da drin. So, aber ich meine, ich komme nicht dazu, das tantrische Kloster irgendwie voranzutreiben, weil einfach mein Job als Tantra-Lehrer, meine Berufung, so viel Zeit in Anspruch nimmt und Energie in Anspruch nimmt, dass ich gar keine Möglichkeit habe, mich irgendwie noch so einem Projekt zu widmen. Ihr wisst ja, wie das mit Lebensgemeinschaften ist.
Ich stelle mir das gerade vor, was in der Zeitung stehen würde über ein tantrisches Kloster.
Also, mein Traum ist schon, oder wo ich einfach schon nochmal auch, ich meine, 2004 habe ich die Stiftung gegründet und jetzt ist 2020 und es ist nichts passiert in der Stiftung. Aber ich habe mir auch, wie ich das Buch jetzt rausgebracht habe, habe ich einfach noch einmal das reingetan, um einfach noch mal in die Gesellschaft hineinzuhören. Kommt eine Resonanz? So. Oder gehen wir wo ganz anders hin?
Wir hatten das gestern auch in der Diskussion mit Tantra muss politischer werden. Einfach um dieses Hinausgehen durfte vielen ein Anliegen sein, wo es geheißen hat, doch, wir haben Liebe, Sexualität, Verbindung, Nähe, das sind doch Themen, die einfach so viele Menschen beschäftigen, die aber in der Schule leider nicht gelehrt werden.
Ja, richtig. Gut. Wie lange machen wir denn oder was gibt es denn noch? Also ich habe nur mal einen Text eigentlich vorbereitet. Ein Text, dann wie ich Margot Anand getroffen habe.
Oh, ich glaube, den wollen wir jetzt noch hören.
Den wollen wir noch hören?
Armin, das Zeitfenster ist immer so circa 60 bis 90 Minuten. Also okay. Normalerweise bis 21:30, aber wenn du länger machen magst, also ich habe jetzt nicht das Problem damit. Also es kommt ja nach dir jetzt niemand mehr.
Also ich bin ja also genau so vorbereitet. Du bist
vor Ort.
Das passt ja. Also gut. Ich fange mal an. Also ich bin aus dem Kloster ausgetreten, also nicht bloß ausgetreten, sondern ich bin ehrenhaft entlassen. Das steht alles, ist alles drin in dem Buch, in der Urkunde und bla bla bla. Also es ist alles einvernehmlich und die Leute haben, und jetzt erste Leser sagen, Armin, du hast wirklich alles ausverhandelt. Da ist nichts mehr übrig. Das ist ausverhandelt, was du gemacht hast. Also es heißt wirklich, alles ist angesprochen, ausgesprochen, in Übereinstimmung und okay. Und dann bin ich also draußen aus dem Kloster. Ich habe auch sofort eine Anstellung in Nürnberg bekommen als Pastoralassistent. Denn wir wissen ja, wenn man Theologe ist, nachher ist nichts los. Pastoralassistent. Und trotzdem, also... ich habe versucht dann eben, ich wollte ja nicht schwul sein, auch 1990, ich wollte nicht schwul sein, so. Und hatte dann eine Freundin, aber es war ganz klar, dass mit der wird es nichts, weil ich immer den Männern nachschaue, anstatt mit meiner Aufmerksamkeit bei ihr zu bleiben. Und dann hat sich dies aufgelöst. Aber ich wollte eigentlich auch ganz klar mit Frauen mehr in Kontakt kommen, einfach das erforschen. Und Tantra war ja in meinem Gehirn drinnen. Und im Zeitungsladen meines Vertrauens sticht mir wenige Tage später Psychologie heute ins Auge. Eine esoterische Zeitschrift, die aussieht, als hielte sie Antworten für mich bereit. 1990 war das. Zu Hause blättere ich fahrig durch die Hochglanzseiten. Unruhig huscht mein Blick über Anzeigen und Veranstaltungshinweise. Was ich suche, weiß ich erst, als es mir förmlich ins Auge springt. Wie elektrisiert lese ich die kleine Meldung. Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Eine wohlige Gänsehaut überzieht meinen Körper. Was für eine Fügung. Ich kann es kaum glauben. Nie hätte ich mit so einer Chance gerechnet. So? Wann ist das? Ich bin so aufgeregt. Mein Herz rast. Meine Gedanken sind in Aufruhr. Mehrmals muss ich die wenigen Zeilen studieren, bis ich alle Details verstehe und sich ein erster Plan in meinem Kopf abzeichnet. Wie großartig, dass meine Arbeit nur einer halben Stelle entspricht. Es sollte also kein Problem sein, für einige Tage nicht in Nürnberg zu sein. Aber schon so bald, der Termin steht ja quasi schon vor der Tür. Gott lässt nicht zu, dass ich falle. Wie richtig gelegen habe ich mit der Motivwahl für die Einladungskarten zu meiner Professfeier. Die schützende Hand verhindert den Absturz, gibt Sicherheit und bedeutet Gottvertrauen. Deswegen weiß ich, dass ich heute, nur wenige Wochen nach meiner intensiven Selbstauslegung, in Berlin richtig bin. Hier soll ich sein, um diesen Einführungsworkshop Skydancing Tantra zu besuchen. Und in was für ein Ambiente. Der Saal ist festlich geschmückt mit exotischen Blumen, zahllosen Kerzen und farbenfrohen Tüchern. Sogar eine Art Altar gibt es schon, schön dekoriert mit Kraftobjekten. Blickfang in der Mitte des Raumes ein Futon, verhüllt von einem imposanten balinesischen Stoff. Und da ist sie, Margot Anand, Französin russischer Herkunft, Bestseller-Autorin, Gründerin eines Tantra-Instituts und Tantra-Lehrerin. Was Adelindis beherrscht, also meine Initiation, hat sie von ihr gelernt. Margot umgibt eine königliche Aura. Als sie nur mit einem Pareo und sakralen Schmuckstücken am Körper zu dem Photon schreitet. Aber ich kann kaum den Blick abwenden von ihrem Partner Leonhard. Er trägt nicht nur Hut und extravaganten Schmuck, besonders gefällt mir sein seidig schimmernder Sarong, der mag der muskulöse, nackte Oberkörper. Der Photon scheint nur auf dieses schöne Paar zu warten. Die Musik setzt ein. Leonhard erhebt sich und tanzt auf Margot zu. Dem schnellen Rhythmus der Musik folgend, bewegt sich ihr Partner in seine Manneskraft hinein. Ausdrucksstark wirbt er um Margot, die für ihn zu seiner Liebesgöttin, seiner Shakti wird. Und sie lässt sich von der berauschenden Energie ihres Liebesgottes Shivas mitreißen. Sanftere musikalische Klänge verwandeln auch die aufgeheizte Stimmung im Raum. Nun ist Shakti an der Reihe, ihr Begehren auszudrücken. Staunend sehe ich zu, wie wunderschön sie Shiva bezirzt, ihre Offenheit für eine Verschmelzung in ihre grazilen Bewegungen legt. Auf dem Photon finden sie zusammen, einander im Fersensitz gegenüber sitzen. Beide schließen die Augen, atmen tief durch die geschürzten Lippen ein. Ihre Becken bewegen sich vor und zurück. Mit rechts zeichnen sie diese Bewegung vor dem Körper nach. Mit einem lauten A atmen sie aus. Erst synchronisieren sie mit weit geöffneten Augen ihren Atem, bis sie plötzlich im Gegenrhythmus atmen, immer schneller mit den Händen den Rhythmus vor den Körpern abbilden. Ihr geräuschvolles Atmen geht in ein Knurren über, das sich zu kreischenden Balzlauten steigert. Sie legen ihre Handflächen aneinander, pressen sie immer stärker gegeneinander, als wollten sie einander widerstehen. Shiva und Shakti haben sich verwandelt in zwei kraftvolle Tiere in ihrer Balz. Eroberung und Abwehr, Gegenwehr und Inbesitznahme. In einer Kakophonie schriller Laute explodiert ihr Begehren. Während die anderen Teilnehmenden im Kraftkreis beeindruckt wirken, bin ich zurückhaltender. Meine bisherige Erfahrung mit Tantra finde ich in dieser Darstellung nicht wieder. Bisher fällt es mir schwer, das außergewöhnliche Schauspiel einzuordnen. Nach dieser lautstarken Eruption ist die Stimmung eine andere, liebevoller, zärtlicher. Shiva setzt sich in den Schneidersitz. Mit leicht geöffnetem Sarong lädt er Shakti ein, auf seinem Schoß Platz zu nehmen. Ihre Körper aneinander schmiegen, atmen sie tief aus und tief ein, erst synchron, dann im Gegenrhythmus. Das Tempo der Atemzüge langsam steigern, immer schneller, immer heftiger, mit einer unglaublichen Intensität, bis zum abrupten Stopp. Die einsetzende Stille ist vollkommen. Was für ein furioses Ende. Ich hätte mir keinen aufregenderen Schlusspunkt dieser letzten drei Tage wünschen können, als an der Welle der Glückseligkeit teilhaben zu dürfen. Wenigstens als Zuschauer. Erlernen würde ich sie nur, falls ich das Jahrestraining in Ekstase und Liebe buchte. Aber im Geiste sehe ich mich schon eng umschlungen als Held dieser erotischen Szene. Und das Bild wirkt nicht fremd, hat nichts Befremdliches oder Merkwürdiges an sich, sondern scheint einfach nur konsequent meinen nächsten Entwicklungsschritt vorwegzunehmen, als riefe mir mein Leben ein lautes Ja zu. Deine Bestimmung erfüllt sich hier, in dieser tantrischen Welt, in der der göttliche Funke die Sexualität entfacht. Davon will ich mehr erfahren, besser verstehen, was noch rätselhaft erscheinen mag, und vor allem selber ausprobieren, was ich eben gesehen habe. Am Anfang ist allerdings erst einmal freier Tanz vorgesehen, ausdrucksstarke Meditationen sowie Partnerübungen, in denen mit Distanz, Nähe und Berührung gearbeitet wird. Ganz viel ist von sexueller Alchemie die Rede. Trotz dieser mannigfaltigen, manchmal verwirrenden Eindrücke halt nun am dritten und letzten Tag meines Ausflugs in die neue Welt dieses große Ja in mir wieder. Erst als ich auf der Heimfahrt im Zug die aufwühlenden Erlebnisse skizzenhaft notiere und sich ihre Bedeutung für mich und mein weiteres Leben abzuzeichnen beginnt, erkenne ich, dass mich auch diese unglaubliche, kraftvolle Stille, mit der die Welle der Glückseligkeit so abrupt brach, in ihrem Bann zog. Und warum? Weil mir diese Stille vertraut ist. Weil sie zu meiner Vertrauten geworden ist. Während der letzten Klosterjahre, als ich oftmals weder ein noch aus wusste, weil ich sie aufgesucht habe im Herzensgebet oder der stillen Meditation. Und nun begegne ich ihr in Berlin wieder, in vollkommen anderen Lebenszusammen- und Sinnzusammenhängen. Aber wiederum setzt sie einen Kontrapunkt zum Alltäglichen. Ja, wenn das kein Zeichen ist. Ebenso wie mir die ikonische Lichtinstallation am Berliner Europacenter vorhin noch als Sinnbild des verborgenen Energiekanals erschienen war. Bilder, die blinkenden Flammen in ihrem Wechsel von auf- und absteigender Folge nicht den Fluss sexueller und spiritueller Energie ab, die vom Becken in den Kopf strömt und umgekehrt? Ja, ganz und gar durchdrungen von tantrischer Energie habe ich das Atmen in der inneren Flöte ganz deutlich in diesem farbenprächtigen Lichtbild erkennen können. Weil ich es nicht verwunden hätte, wenn finanzielle Hürden mich an der Verwirklichung meines Lebenstraums gehindert hätten, bin ich froh, dass Margot in mir, in meinem Fall bei den Kursgebühren für das bevorstehende Jahrestraining entgegenkommen zeigt. Sie spürt wohl, wie ich für die tantrische Welt entbrannt bin und unterstützt auf diese Weise meinen Forschertrang. Ich will klatschen. So, ihr dürft die Mikrofone auf laut schalten.
Das ist genau, alle die Mikrofone auf laut und alle einmal klatschen. Wie?
Das war jetzt richtig nett.
Ja, genau. Also, so bin ich in Sandra gekommen. Und das alles könnt ihr natürlich in dem Buch, jetzt kommt der Werbeteil, alles in dem Buch Stille, Ekstase, Glück nachlesen, was ich euch ans Herz lege. Ich freue mich natürlich, wenn euch das auch weiterhilft. Es ist ein Monat erschienen. Und ansonsten schaut auf meiner Webseite vorbei, armin-heining.com. Da findet ihr all
meine... Mach doch den Link rein in den Chat, dann kann man gleich draufklicken und schauen. Ich hab nicht einmal deinen Link, weißt du? Also ich konnte nicht einmal
reinschauen.
Okay. Du musst ja nur noch ein Audiobuch auch noch draus machen. So schön.
Hey, soll ich machen, genau. Alle sagen, ich kann so gut lesen. Das ist meine Webseite. Und ich gebe Seminare für Skydancing Tantra Deutschland mit einer Shakti. Und ich mache natürlich auch Männerseminare ohne Shiva. Das mache ich alleine. Und bin da glücklich unterwegs. Und jetzt natürlich, es ist einfach Herzensnahrung, auch für mich mit dem Buch. So, und toll, wenn ich mich meiner Familie so zeigen kann. Also das ist einfach, so wisst ihr, für mich ist Tantra wirklich, das ist mein Leben und Ja, und eben auch meine Geschwister und so. Und die müssen natürlich alle jetzt das Buch lesen, weil da steht auch was über die Eltern drinnen und so. Ja.
Ja, voll schön, dass du das geteilt hast mit uns, Armin. Es tut mir leid, dass ich mich teilweise wegschalten habe müssen, aber es ist, der Arbeitsaufwand ist echt so extrem, dass ich, also normalerweise habe ich ja die ganze Zeit, weil ich es voraufzeichnen tue. Und ja, diesmal ist es ein bisschen anders. Ich bin dir recht dankbar, dass du den Beitrag irgendwie gegeben hast und dass wir diese Seite kennenlernen haben dürfen von dir.
Ja.
Jederzeit wieder gerne, gell?
Gerne, danke. Ich danke auch. Und ihr dürft mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Genau. Also ich bin gern mit Leuten in Kontakt. So kommt die E-Mail. Genau,
schreibt mir die E-Mail-Adresse rein.
Genau. So.
Bei den Vortragenden vom Kongress würden wir aber eh auch den Armin verlinkt haben, oder? Ist da nicht die Homepage und die E-Mail
doch
danach?
Doch, ist schon.
Ja, ja, nur, ich wollte es nur nochmal erwähnen. Weil, ja.
Doch, die Homepage steht sicher, das ist doch ja überall bei jedem. Kann jeder genau irgendwie nachher schauen gehen, welche Sprecher, welche Webseiten.
Genau.
Sicher, das gehört dazu.
Ich danke euch natürlich ganz herzlich für euer Interesse und freue mich mit euch in Verbindung. Es war übrigens heute meine erste Buchlesung.
Die erste?
Ich habe gedacht, ja, die allererste.
Ich habe gedacht, du bist schon voll unterwegs.
Nein, die allererste.
Na.
Ja, ja.
Dann war das ja sozusagen eine Premiere.
Die Premiere!
Sehr cool.
Voll der Profi. Schon. Ja. Voll schon der Profi, sage ich.
Ja. Gibt es irgendwie von euch Teilnehmern und Zuschauern irgendwas, was ihr sagen möchtet, ja, teilen möchtet? Oder sollen wir die Runde so beschließen? Oder gibt es von dir, Armin, irgendwas, was dann am Herzen liegt?
Nein, danke, alles gut.
Ja, okay.
Also, danke dir, Ingrid.
Gerne, lieber Armin.